Die Bretterwisser. Folge 553. Aufgenommen am 15. April 2025. In dieser Folge berichten Sonja und Arne über ihre jüngsten Spielerlebnisse. Mit dabei sind Kamark, ein Ersteindruck zu Rival Cities, sowie Kauri und Tower Up. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Hallo.
Und die Sonja. Hallöchen. Heute nur zu zweit.
Was machen wir nur?
Wir kriegen das schon hin.
Meinst du?
Und René kommt ja auch bald wieder.
Meinst du?
Ich hoffe doch.
Der sucht Ostereier am Strand. Ja, diese Lehrer, die haben einfach mal Zeit. Oh, ja, schon wieder hier. Ich habe gerade gesehen, hier bei Spotify gerade 15 Leute schon abgeschaltet jetzt. So, Sonja, wie geht's? Alles, ich wollte gerade sagen, alles fit im Schritt, aber du bist nicht René.
Nein.
Die Sendung stand gerade ganz hart auf der Kippe. Ne? Ich habe dir das ja gerade geschickt im Discord. Ich konnte gerade nicht aufstehen, weil der Hund auf mir lag.
Ich habe vorgeschlagen, bring ihn mit.
Wohin? Zur Aufnahme?
Ja.
Nee, die schläft ja.
Ja, kann sie doch dann auf dem Schoß.
Das macht sie oft genug, ja. Ich habe heute den Hund durch einen Menschen, ich habe heute ChatGPT gesagt, mach aus dem Hundebild ein Mensch. Wie würde der Mensch dazu aussehen? Auch verrückt. Also das ist jetzt schon nach dem Actionfiguren-Trend, ne? Den du ja heute auch bespielt hast, ja.
Ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war.
Ja, ich habe eins von Kerstin gemacht.
Deswegen bin ich vielleicht ein paar Tage zu spät.
Ja, ich habe auch eins von Kerstin gemacht am Wochenende. Die war, da müsste ich noch mal ran. Das war noch nicht so ganz. Ich sag mal so, das Superhelden-Outfit war hauteng. Keine Ahnung, ja. Aber ist schon krass, was da irgendwie zu machen ist. Ja. Wenn ich da dran denke, so die, ich mache ja die Episodenbilder hier, Inside Baseball, mache ich ja auch immer mit einer KI. Als ich damit angefangen habe, irgendwie vor, ich glaube, so die Brettsäge-Folge, das war damals so eine der frühen Episodenbilder, die ich mit einer KI gemacht habe. Das sah schon scheiße aus damals. Da hat das Ding nicht mehr irgendwie einen ordentlichen Salz- und Pfefferstreuer hingekriegt und jetzt hast du da irgendwie sowas, also das ist, ja.
Ja, entwickelt sich alles weiter.
Ist verrückt, aber es erleichtert mir so ein bisschen so diese visuelle Präsentation, irgendwie Episodenbild für Instagram und so. Muss ich mir jetzt nicht immer einen abbrechen oder manchmal nicht so einfach gewesen. Ja, KI macht das Leben leichter. Bei manchen Leuten. Was denn? Da schreit die Fachinformatikerin schon wieder hier.
Ja, ich bleib dabei. Also für mich ist es halt irgendwie, klar, es hat seine Vor- und Nachteile, ist ein schwieriges Thema, habe ich beruflich sehr viel momentan mit zu tun. Deswegen möchte ich mich da privat nicht auch noch drüber auslassen müssen.
Also ich mache jetzt für meinen Kopf eine Liste, keine KI und kein Fußball. Was darf ich noch nicht anschneiden? Kommen wir gleich nochmal mehr mit.
Lass uns einfach bei Brettspielen bleiben.
Ach, Brettspiele. Gut, meinst du? Und das Wichtigste für die Brettspiele steht ja demnächst an, ne?
Die Spiel des Jahres-Nominierungen.
Hast du denn schon, also wir wollen, können wir ja kurz sagen, Ende des Monats oder Anfang Mai gibt es ja bei uns auch wieder das große Orakeln. Wahrscheinlich ist René deswegen geflüchtet. Das große Nominierten-Orakeln, was wir ja auch schon seit 12 Jahren machen. Das gehört jetzt einfach dazu. Und
ja,
und
der kommt ja auch pünktlich zurück. Also drücken kann er sich nicht.
Ja, der spielt jetzt gerade die ganzen Spiele nach.
Ich glaube nicht.
Meinst du nicht? Der Nein. hat bestimmt einen ganzen Koffer mitgenommen. Mit den heißesten Brettspielen, die für
früh. Nicht für das Spiel des Jahres 2025 in Frage kommen.
Aber hast du schon Sonja, hast du schon eine Liste in deinem Kopf?
Ja, natürlich. Die mache ich das ganze Jahr über.
Ach so. Okay, ich mache die denn am Tag der Aufnahme, eine halbe Stunde vorher. Und wir hoffen, dass die Hörer uns auch ihre Listen mitteilen, denn wir machen gleich mal den Aufruf, ne?
Genau. Bevor
wir den vergessen. Also macht bitte wieder mit. Wir haben schon Beteiligungen von 0 im Moment. Also es könnte jemand der Erste sein, der mitmacht. Ich denke mal, wenn wir das nochmal bei kurz vor der Aufnahme, so eine Woche vor der Aufnahme in Discord auch noch posten, wird sich da was bewegen. Aber wir wollen, wenn irgendwie jemand das jetzt schon später hört, dann kann man immer noch mitmachen. Also am besten schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 5444 843 oder an die 0170 5444 843. War das so richtig?
Nein.
Nein? Wie denn?
0170 5444 843.
Ach so, die 54. Ach so. Ich hätte damals einfach mal im Supermarkt nochmal nach einer besseren Nummer suchen sollen, oder?
Ach, jetzt kenne ich doch mittlerweile alle.
Ich kann ja nochmal umstehen. 0170 5444 843. Schickt uns da einfach eure Spiel des Jahres-Tipps. Irgendwie nennt einfach 3 Spiele. Spiel des Jahres, Kennerspiel. Gerne auch Kinderspiel, da haben wir nämlich gar keine Ahnung mehr. Bis zum, was haben wir jetzt gesagt? 27.04. Wenn es am 28. sind, geht es wahrscheinlich auch noch durch, aber dann mache ich die alle nochmal vom Ton ein bisschen schicker und da könnt ihr dann einfach mitmachen. Und wir sind wieder gespannt, was ihr sagt, weil das finden wir auch spannend. Gerne auch die Jessica mit ihrer Tochter und der Ralf mit dem, ach, wie hieß er denn? Ich hab's vergessen.
Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis.
Ich eigentlich nicht. Verdammt, es fällt mir bestimmt noch wieder ein. Aber ihr wisst schon, wen ich meine. Gut, dann können wir ja heute über Zombie-Spiele reden. Zombie und Cthulhu, Sonja?
Auf gar keinen Fall.
Wenn René schon nicht da ist. Mal so richtig Deep Dive zu Hero Quest oder sowas. Das wäre doch mal was.
Okay, wenn du eine Folge alleine machen willst, dann verabschiede ich mich. Viel Spaß dabei.
Es gibt auch Solo-Podcasts.
Ja.
Ich habe auch schon mal hier ein Solo gemacht. Das war aber auch doof. Das macht keinen Spaß, finde ich. Deswegen musst du hier bleiben.
Dann geht's aber um andere Spiele.
Okay. Dann?
Soll ich gleich mal loslegen?
Ja.
Und zwar möchte ich einsteigen mit Camargue. Das ist ein Plättchenlegespiel, was bei Abacus-Spiele erschienen ist. Und bei Camargue ist es so, dass wir alle gemeinsam an einer großen Landschaft basteln. Es beginnt mit so einem Startplättchen und dann zieht jeder genau 3 Plättchen auf die Hand und hat dann, wenn man dran ist, einfach die Möglichkeit, eines dieser Plättchen anzulegen. Jetzt ist es aber so, dass auf diesen 3 Plättchen ist in einer Ecke ein Wappen und das muss immer korrekt ausgerichtet sein. Also man darf die nicht beliebig drehen, sondern muss immer, das Wappen muss quasi korrekt ausgerichtet zum Startplättchen liegen. Und jetzt ist es so, es gibt, ich glaube, 4 oder 5 verschiedene Landschaftsarten und man versucht, um viele Punkte zu halten, große Gebiete aus mehreren zusammenhängenden Plättchen eine Landschaftsart zu erzielen. Zugleich braucht man für die Punkte viele Kanten, an die man anlegen kann. Denn um die Punkte zu bestimmen, rechnet man die Anzahl Kanten, an die man angelegt hat, also 1 bis im Idealfall 4, mal die Anzahl der Plättchen im Gebiet dieser Farbe. Und ja, das führt zu durchaus unterschiedlichen Wertungen. So, also am Anfang ist es eher so klein zu halten, man legt ein Plättchen an, kriegt einen Punkt. Dann ist man ganz froh, wenn man irgendwie mal so eine Kante hat, dass man 2 Kanten anlegen kann. Und so entwickelt sich halt gemeinsam in der Mitte des Spiels die Landschaft. Auf den Plättchen zu sehen sind Grafiken von Michael Menzel. Also es ist schon ganz hübsch anzuschauen. Und dann gibt es da auch noch so besondere Plättchen, die kann man nämlich, wenn jetzt einer gerade viele Punkte macht und auf diesen Plättchen sind 1 oder 2 Geländetypen drauf, also sind 2 Geländetypen drauf. Und wenn ich jetzt Lavendelfelder mit vielen Punkten werte, dann kann ein anderer Spieler, der so ein Plättchen auf der Hand hat, einfach sagen, spielt das Plättchen aus und sagt, zack, die Punkte nehme ich auch. Das kann sich manchmal vielleicht ein bisschen unfair anfühlen, weil eine andere Person das Plättchen da geschickt anlegt und viele Punkte generiert und der andere sagt einfach, nur, nehme ich auch. Und von diesen Plättchen gibt es, glaube ich, insgesamt nur 10 in diesem ganzen Haufen von Plättchen. Und wie die verteilt sind, ist natürlich vollkommen zufällig.
Mhm. Also ja,
du grummelst schon so ein bisschen.
Man nimmt die nicht weg, sondern man kriegt dann auch die Punkte. Ne? Also,
genau.
Also man klaut die nicht, sondern man sagt, man profitiert dann auch von der Wertung.
Genau, aber trotzdem können die anderen sagen so, ja, du hast jetzt hier dieses Plättchen, du kannst jetzt gerade diese Punkte da mitnehmen, während man selber vielleicht nicht die Möglichkeit hat. Weil es einfach passieren kann, dass ich eine Partie spiele, ohne so ein Plättchen auf die Hand zu bekommen, mit dem ich Punkte abstauben kann. Genau, und es gibt auch keine Anpassungen an der Spielerzahl. Also man spielt immer alle Plättchen runter und schaut dann, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Zum Punktezählen hat jeder so ein kleines Tableau vor sich mit ganz vielen Ausstanzungen. Und das ist so wie früher im Matheunterricht. Man hat eine Reihe für die Einer, für Zehner, für Hunderter. Und dann muss man da so 3 kleine Klötzchen hin und her verschieben. Sollte sich dabei auch nicht zu sehr um dieses Tableau herum bewegen, weil sonst kann er ganz schnell mal irgendwie was verschieben oder so ein Klötzchen irgendwie plötzlich rausgedreht werden. Und ich musste auch feststellen, dass es, auch wenn es eigentlich eine ganz einfache Wertung ist, die alle von uns irgendwo kennen sollten, man dann doch irgendwie durcheinander kommt, gerade wenn es dann so diesen 100er-Wechsel gibt, so irgendwie von der 90, irgendwie jetzt kriege ich 12 Punkte dazu, was muss ich jetzt hier wie, in welche Richtung bewegen? Ja, weiß ich nicht, ob da das wirklich die optimale Lösung ist oder ob sie einfach irgendwie eine Punkteleiste
ja,
da besser getan hätte.
Ich habe so eine Zähl-App auf dem Handy, die würde ich dann das nächste Mal, würde ich dann einfach die Zähl-App nehmen. Also, so eine ganz basic ist das. Also, klar, das funktioniert, das kann man machen, das ist ja auch so ausgestanzt, dass diese Löcher da in diesen Löchern, also die Klötze in den Löchern bleiben, also die setzt man nicht nur drauf, sondern es geht schon. Aber es ist trotzdem mal bei diesen, oh, ich kriege jetzt irgendwie 54 Punkte, ja, okay, ich stehe jetzt gerade bei 60 oder bei 70, so, dann hat man halt den 100er-Sprung, den 10er-Sprung irgendwie, ja, da muss man halt schon ein bisschen, ich habe das auch gespielt. Ich fand das. Achso, du hast noch gar keine Meinung gesagt, oder?
Nee, habe ich noch nicht.
Soll ich einfach mal.
Du darfst gerne loslegen.
Soll ich einfach vorpreschen? Ich fand es unglaublich belanglos. Also, es ist halt ein Plättchenlegespiel, was aber irgendwie. Ja, es hat irgendwie. Der Kniff fehlt mir da so ein bisschen. Ja, du legst die irgendwie an, das ist halt irgendwie Lavendelfelder, dann hast du irgendwelche komischen Seefelder oder so blaue, das sieht schon nett aus, es baut sich da so eine Landschaft zusammen, aber so der Kick oder sowas, der ist dann nicht, oh, jemand kann hier irgendwie gerade 36 Punkte werten. Ja, ich kann jetzt noch so ein Gemälde spielen, dann kriege ich auch die 36 Punkte und ja, Die hatten noch eine andere Funktion, ne? Die hatten 2 Funktionen, oder? Diese Gemälde, was war denn das andere?
Du kannst sie, glaube ich, einfach abwerfen für 10 Punkte.
Ah ja, genau, das war das, ja. Das hatte Yoshi dann, glaube ich, irgendwie gemacht.
Es kann auch passieren, also wenn du, ich weiß nicht, was jetzt Glück oder Pech nennen möchte, man kann ja auch wie 3 Plättchen davon auf der Hand haben oder man hat noch ein anderes Plättchen, das kann man aber gerade gar nicht sinnvoll anlegen. Und naja, auf einer Seite 10 Punkte sind vielleicht schon viel, wenn man mit einem anderen Plättchen gerade zu Beginn vielleicht unter 10 Punkte bekommt. Weiß ich nicht. Ärgerlich ist natürlich auch, wenn man gerade denkt, so, oh, 18 Punkte, das ist schon eine ganz schöne Menge. Die schnappe ich mir jetzt. Und wie gerade wenn du mit vielen Personen spielst, dann dauert es auch ein bisschen, bis man wieder dran ist. Und dann macht irgendwer plötzlich 36 oder noch viel, viel mehr. Dann kann man sich auch so ein bisschen ärgern. Also ich finde eigentlich die Momente, wo es wirklich gelingt, dass man irgendwie eine Lücke findet, wo man 3 Kanten hat, weil da passt jetzt nur ein spezielles Plättchen rein und man kriegt dann so richtig viele Punkte. Die Momente finde ich schon cool.
Ja, okay. Gebe ich dir.
Und aus welcher Richtung mir Kamar gut gefällt, ich habe halt häufiger 6er-Gruppen. Also ich habe zum Beispiel eine Gruppe mit 2 Arbeitskollegen-Pärchen, wo auch die Komplexität nicht so hoch sein sollte. In der Runde ist es super, weil es ist halt auch, du hast wirklich nicht viele Regeln. Es ist passiert auch nicht. Du triffst nicht viele Entscheidungen. Du hast halt 3 Plättchen, von denen kannst du vielleicht 1 gar nicht anlegen. Kannst dann irgendwie noch aus 2 auswählen. Dann kannst du gucken, okay, kriege ich jetzt hier 6 Punkte oder da 8.
Genau, und wenn du sie halt auch nicht rotieren darfst, ne, wird der Handlungsspielraum ja noch weiter eingeschränkt. Ne?
Ja.
Also die müssen ja immer die gleiche Ausrichtung haben. Das heißt, du rotierst die ja auch nicht noch. Also du hast dann eine Ausrichtung. Ist ein bisschen schwierig, das hatte ich auch gemerkt, wenn du auf dem Kopf, wenn du derjenige ist, der auf dem Kopf spielt.
Also ich habe mir die Plättchen immer auf der Hand so gedreht, ja, dass sie genau in der Richtung dieses Wappens liegen und dann war es mir eigentlich egal, ob ich jetzt welcher Seite ich sitze von der Auslage.
Das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe das dann auch gemacht, dass ich mir die dann so hingedreht habe. Das ist für mich dann auch, also dass das Wappen.
Aber es ist doch schon häufiger passiert, wenn jemand sagt, oh, da ist eine coole Lücke, es passt, und dann ist es aber genau falsch rum, weil der Weg nach oben geht, man braucht aber einen Weg nach unten oder so. Und man muss ja auch zusehen, also der Weg muss ja immer zu diesem Anfangsstartplättchen durchgängig sein. Also man darf zwar schon auch irgendwie Landschaft an Landschaft anlegen, aber trotzdem muss der Weg verbunden sein. Also ich finde, es hat so ein paar coole Elemente, wo man sich dann auch echt dolle freut. Aber ich gebe dir insofern recht, es fühlt sich, also man hat zu wenig Entscheidungen, die man selber trifft.
Ja, es könnte natürlich jetzt auch an meiner im Moment Ablehnung gegen so Plättchenlegespiele. Also die haben es bei mir im Moment sehr schwer. Also dieses, ja, ich lege Puzzle mir irgendwie eine Landschaft zusammen. Das ist jetzt vielleicht mal, also wer Plättchenlegespiele gut findet und so ein entspanntes Spiel, ich meine, das Spiel sieht ja auch entspannt aus, ne? Du hast da ja auch kaum negative Interaktion, so, ne? Also, ja, klar, dass man immer die Punkte abgreift, aber du klaust sie ihm ja nicht, sondern du kriegst sie halt auch. Ne? Man hätte ja auch sagen können, ey, du kriegst jetzt die Punkte nicht, die wandern jetzt zu mir. Das hätte man ja auch.
Ja, das würde, glaube ich, zum restlichen Spiel nicht so gut passen.
Genau, das meine ich, so wie das Genre der Cozy Games, ne, ist so ein bisschen. Und ja, dass man mal irgendwie jemanden irgendwie eine Stelle verbaut, ja, das passiert, aber dann gibt es noch wieder drei andere Stellen, wo man was hinlegen kann und trotzdem irgendwie seine 45 Punkte kriegt. Ich weiß gar nicht, ob es die Zahl geben würde, aber
ich habe es eher aus einem anderen Blickwinkel, also dass man versucht, also es gibt da manchmal so Lücken, wo man denkt, ah, da könnte gut was hinpassen. Jetzt dadurch kann ich viele Punkte holen. Wenn ich da jetzt auch was hinlege, dann eröffne ich natürlich Optionen für nachfolgende Spieler. Das, finde ich, kann auch eher ein bisschen zu Unmut führen, wenn Leute dann sagen so, oh, du kannst doch das da nicht hinlegen, weil dann sind doch diese Optionen, da kann doch der Nächste, und warum hast du das gemacht?
Ja, okay.
Und ich glaube, man kann auch noch ein bisschen, also bei uns war es immer so, dass wir in der Regel große Gebiete einer Landschaftsart hatten. Ich glaube, man müsste vielleicht ein bisschen mehr damit spielen, eher kleinere Gebiete zu machen und gar nicht so diese großen Gebiete zu ermöglichen. Aber irgendwie gerade umso mehr Personen man spielt, ergibt es sich ja irgendwie, weil jeder möchte irgendwie viele Punkte abgreifen, jeder möchte mal ein großes Gebiet anlegen.
Mhm, genau. Also es bilden sich schon, also bei uns war es auch so, es haben sich eher die großen Gebiete gebildet. Manchmal passiert es dann halt, dass du wirklich ein Plättchen nicht anlegen kannst, dann eröffnest du quasi ein neues Gebiet, so mehr oder weniger. Aber bei uns waren das dann auch riesige Gebiete, weil natürlich der Multiplikator dann halt ein höherer wird. Und da willst du halt ran.
Na gut, man könnte es ja auch angehen, indem man bewusst versucht, die Wege so abzuschließen, dass man da gar nicht mehr rankommt und neue Gebiete eröffnen muss von einer Landschaftsart, um eben die Gesamtpunktzahlen eher geringer zu halten. Aber das müssen, wenn dann halt auch alle mitmachen, wenn viele da nicht mitziehen, dann werden halt diese großen Gebiete einfach immer größer.
Genau. Ich glaube, das will aber das Spiel, dass diese großen Gebiete entstehen. Ich kann mir nicht, also ich gucke jetzt gerade
Es ist nicht intuitiv, das anders zu spielen, finde ich.
Ja, genau, okay, genau, das gebe ich dir. Meinst du, da ist noch eine zweite Ebene drin, dass man das dann irgendwie so konfrontativ, noch mehr konfrontativ spielen kann? Nee, glaube ich nicht. Dann sind wir wieder bei dem Thema, das will das Spiel wahrscheinlich gar nicht sein. So, ne, du hast so eine blaue Schachtel, du hast diese Lavendelfelder, du hast irgendwie so ein gemütlich klingt ein bisschen gemein, oder? Also es hat so einen schlechten Unterton, aber halt so einen, ne, entspannten.
Ja doch, so wie so ein Tag in der Toskana, einfach mal entspannen, und genauso, finde ich, fühlt sich auch an, hat wenige Optionen, legt hier irgendwie Plättchen, versucht damit möglichst viele Punkte zu generieren.
Ja.
Also jetzt für mich ist es, also ein Vorteil, den ich sehe, ist eben die Spielerzahl, dass man es bis 6 Personen spielen kann und das halt wirklich die Regeln ganz einfach zu lernen sind. Die stehen auch, glaube ich, nur irgendwie so auf einem Doppelblatt. Zwar ist es, also ich fand, die Wertung zu erklären, ist immer erstmal so, wie jetzt Kanten mal Fläche. ergibt sich dann aber schnell, nachdem die ersten ihre
Plätze gewertet haben. Aber man zählt halt sehr oft diese Flächen. Du zählst die ja jedes Mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ja, gerade wenn du irgendwie drei verschiedenfarbige Plättchen hast, und dann, okay, da habe ich 10 Plättchen, da habe ich nur 9, da habe ich aber 12. Okay, ich lege jetzt hier an. Und dann ist man eigentlich die ganze Zeit mit 10 beschäftigt.
Ja, wie gesagt, bei mir haben es halt Plättchen-Legespiele im Moment in meinem Spielgeschmack schwer.
Ich mag Plättchen-Legespiele, aber ich persönlich mag halt welche, wo ich ein bisschen mehr Entscheidungsspielraum habe, wo es weniger glücksabhängig ist. Aber ich kenne auch Gruppen, in denen das hier richtig gut ankommt.
Stimmt, die Seite war nur so ein Blatt, ne? Glaube ich sogar. Die Anleitung war, glaube ich, nur so ein Blatt tatsächlich, ne?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es einmal gefaltet ist oder ob es nur ein Einzelblatt war.
Ja, weil es war wenig.
Genau.
Magst du mal die Rahmendaten? Ich hätte jetzt eine gute Überleitung gleich.
Ja, der Autor ist Timo Diegel. Der hat, glaube ich, auch noch gar nicht so viele andere gemacht. Der hat ein paar Einträge bei Boardgame Geek. Das sieht aber eher so nach selbst vermarkteten Spielen aus. Von Verlag Abacus Spiele und mit Illustration von Michael Menzel.
Du hast gerade gesagt, dass die Regel ist so ein Blatt oder so ein gefaltetes Blatt. Und so ein Spiel habe ich heute auch mit dabei. Wir haben ja letztens über dieses Phil Walker Harding Spiel Cities geredet. Und da gibt es jetzt ja quasi auch noch ein Bauspiel, ein Städtebauspiel. Es gibt bei der Filmwirtschaft gibt es so den Effekt der Twin Movies. Kennst du das? Also dass zwei Filme rauskommen in sehr kurzer Zeit, die fast gleich sind. Also es gab zum Beispiel,
ja, wo man schnell denken könnte, da hat doch einer vom anderen abgeguckt.
Genau.
Dabei muss man aber bedenken, dass sowas ja auch alles Vorbereitungszeit, dass es ja nicht von heute auf morgen entsteht.
Genau.
Und also es scheinbar wirklich parallel einfach passiert, dass man an ähnlichen Themen arbeitet.
Gab da den Film irgendwie Volcano und so ganz berühmte Beispiele, Volcano und Dante's Peak waren so zwei Twin-Movies und halt Deep Impact und Armageddon. Ne, und hier könnte man jetzt da sagen, ey, wir haben hier zwei Städtebauspiele, die in meinem Kopf sind die gar nicht so weit entfernt. Ich will mal kurz bei Tower Up, fang mal kurz bei Tower Up an. Bei Cities, das ist glaube ich 4 Wochen her, dass ich drüber gesprochen habe, aber Tower Up ist halt ein Spiel. Es gibt einen gemeinsamen Spielplan, nicht wie bei Cities, dass jeder für sich selber puzzelt, sondern du hast einen gemeinsamen Spielplan, da sind halt Felder drauf, diese Felder sind verbunden mit Straßen. Jetzt ist es so, ihr baut in diesem Spiel Türme auf diese Felder. Diese Türme bestehen aus Plastikklötzen in 4 verschiedenen Farben. Und das Spiel ist eigentlich ganz einfach, ne? Ich habe ja gerade gesagt, auch die Regeln sind eine Doppelseite. Mehr ist es nicht. Du hast die Optionen, eine Karte aus dem Markt zu nehmen. Es liegen immer 3 Karten aus. Da steht halt drauf, ey, du kriegst jetzt irgendwelche Ressourcen, irgendwelche Klötzchen, also zwei schwarze und ein braun oder sowas. So, da darfst du dir, das ist eine Option, die du machen darfst. Eine andere Option ist, ein Gebäude zu errichten. Jetzt ist es so, dieser Spielplan startet mit 3 Gebäuden. Also es sind 3 kleine Gebäudeplättchen oder Klötzchen auf diesem Plan verteilt, zufällig verteilt. Ich glaube, da gibt es auch gar keine Regel. Die dürfen sich halt nur nicht angrenzen. Denn du darfst jetzt Gebäude errichten. Und der Witz ist jetzt halt, du errichtest angrenzend zu einem bestehenden Gebäude ein neues Gebäude. Da setzt du dann halt deinen Klotz hin. Aber der darf nicht die gleiche Farbe haben wie ein angrenzendes Gebäude. Das muss unterschiedlich sein. Und dann werden, wenn du angrenzende Gebäude hast, musst du diese anderen angrenzenden Gebäude auch wachsen lassen. Also wenn du halt einen grauen angrenzend hinlegst und es steht ein weißes Gebäude in Verbindung, musst du auf das weiße Gebäude auch ein Klötzchen drauflegen. Du erhöhst dann quasi das Gebäude. Dann darfst du eins von deinen Dächern, du hast so Dächer, auf eins dieser beiden gewachsenen Gebäude draufsetzen. Da muss man sich jetzt entscheiden, was man machen möchte. Setzt man ihn auf das neue Gebäude, also in Stufe 1, dann würdest du halt jetzt in dem Beispiel bei der grauen Leiste, die Leisten erkläre ich gleich noch, einen Schritt vorwärts gehen. Oder setze ich mein Dach auf das Zweiergebäude, weiße Gebäude, dann würde ich auf der weißen Leiste vorwärts gehen. Was sind jetzt diese Leisten? Diese Leisten sind das ist eigentlich so der Knaller, wo man jeden Spieler erstmal ein Aha-Erlebnis entlocken kann. Jeder hat noch so ein Double-Layer-Board vor sich. Da sind so vier Leisten drauf. Diese vier Leisten sind in den Farben der Gebäude. Und da sind so Baumaschinen drauf. Und da, wo man sein Dach drauflegt, also wenn man sagt, zweite Etage, dann darf ich die weiße Baumaschine zwei Felder vorwärts schieben. Dafür gibt es dann am Ende Punkte. Je weiter vorne das ist, desto mehr Punkte gibt es. Und jetzt habt ihr euch gerade gefragt, wieso Dächer draufstellen? Denn es gab ja mal so Spiele, wenn man sagt, hier bei Santorini, wenn man da ein Dach irgendwo draufsetzt auf irgendein Gebäude, dann ist das Gebäude abgeschlossen. Nee, hier ist das nicht so. Du kannst auf die Dächer wieder weitere Gebäudeteile draufbauen. Das funktioniert total super, also sieht gut aus. Und du siehst denn trotzdem noch, dass du in diesem Gebäude vertreten bist, weil das wird für spätere Aufgaben nochmal wichtig. Also du siehst dann so ein Farbstreifen in diesem Gebäude. Das ist eigentlich ein ganz cooler Effekt. Denn es gibt noch so auch wie in den Cities so globale Aufträge, die man erfüllen möchte. Es gibt zum Beispiel was hat man da? Sei in allen fünf Stadtteilen vertreten. Da muss man halt ein bisschen gucken, das wird dann halt schon ein bisschen, da ist dann schon ordentlich was los, wenn das Spiel weiter vorwärts geht, da muss man gucken, so, okay, hier bin ich. Und dann, wenn man das geschafft hat, darf man sich so Bonuspunkte noch auf sein Tableau mit drauflegen. Und das ist eigentlich so das ganze Spiel und ich fand das halt super spannend und es sieht halt cool aus, auf jeden Fall. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so wie das alte Manhattan. Ne, dieser Vergleich wird wahrscheinlich auch nochmal hergezogen, öfter mal. Es entsteht halt so eine Stadt vor deinen Augen. Diese Gebäude haben verschiedene Höhen. Dann sind diese Farben da noch drin. Also es sind so pastellige Farben. Also es ist schon so ein bisschen, es sieht cool aus, aber es hat auch so ein bisschen den Charme der Nullerjahre, würde ich sagen. Also es ist... Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Es kommt so ein bisschen altbacken her. Ne? Also dieser Manhattan-Vergleich ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, aber trotzdem finde ich dieses Spiel auch von den Regeln so einfach. So, entweder baust du was oder du nimmst eine Karte für Rohstoffe. Mehr ist es nicht. Und dann musst du aber gucken, dieses Bauen ist manchmal gar nicht so tricky. So, okay, ich möchte hier bauen. Ich brauche jetzt aber Braun noch. Ich brauche noch einen Schwarzen. Ah, da ist auch noch eine Verbindung zu Grau. Ach, fuck, die brauche ich. Dann muss man erstmal wieder Ressourcen sammeln. Dann kommt jemand anders dir zuvor. Und also das ist halt schon wieder ein bisschen mehr Interaktion in dem Spiel. Und das hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Noch ein bisschen Kritikpunkt. Diese Gebäude wachsen natürlich. Und die sind auch relativ, naja, sind halt ein bisschen größer. Dadurch kann es manchmal ein bisschen vorkommen, dass du die Übersicht ein bisschen verlierst. Wo ist noch eine Straßenverbindung zu welchem Gebäude? Mhm. Da muss man ein bisschen gucken. Das ist dann aber eher so im letzten Viertel des Spiels, wo das dann problematisch wird. Ja, ich möchte gerne nochmal, also es gibt halt so Startaufträge, mit denen man halt immer spielen soll, so am Anfang. Aber es gibt auch noch so, es liegen halt immer drei Aufträge aus, global, so diese Globalaufträge. Da möchte ich noch mal ein paar andere ausprobieren, weil die Anfangsaufträge sind schon ein bisschen simpler. Also ich habe bei den anderen Aufträgen mal geguckt, da sind schon welche, die so ein bisschen tricky sind, wo man gucken muss. Da musst du so ein Dach in der ersten Etage, ein Dach in der zweiten Etage irgendwo, ein Dach in der dritten, ein Dach in der vierten. Da muss man schon gucken, weil manchmal, wenn halt so ein Gebäude an allen Seiten, also alle Verbindungen schon auch bebaut sind, dann wächst dieses Gebäude nicht mehr. Dann ist das halt fertig, da kommt dann nichts mehr dazu, weil das geht halt mechanisch nicht. Und dann ist noch so, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, wenn du am Ende, wird dann noch geguckt, wenn alle, ich war ja in der Spielende, wenn die Dächer alle verbaut sind.
Wenn einer alle Dächer verbaut hat, ja.
Oder wenn die Klötze alle sind bei einer Farbe. Das ist uns eher passiert. Hattet ihr das auch?
Okay, ich hatte bisher nur Partien zu dritt, da ist das nicht passiert.
Okay, wir haben zu viert gespielt. Da sind die grauen Klötze so, okay, was machen wir jetzt? Okay, jeder darf dann noch einmal machen und dann ist auch durch. Am Ende wird noch geguckt, wie viele Dächer sind noch sichtbar und dann kriegst du dafür auch nochmal Punkte. Also du kriegst halt Punkte, so weit wie deine Baumaschinen vorwärts fahren und wie viele Dächer und wie viele Bonuspunkte du bekommst. Noch eine Regel, Das ist auch nicht so ganz unwichtig. Du kannst die Möglichkeit eines Doppelzuges haben, wenn du mit deinen Baumaschinen, mit deinen vier Baumaschinen über so bestimmte Punkte rüberfährst, kannst du nochmal so einen Extrazug bekommen. Das kann man manchmal auch taktisch einsetzen, um den Gegner vielleicht nochmal ein bisschen so zu foppen. Das geht auch. Ihr merkt schon, das ist eher schon so meine Baustelle gewesen, also im wahrsten Sinne des Wortes Baustelle gewesen. Da hatte ich Spaß. Klar könnte man jetzt wieder diskutieren, okay, es sieht halt jetzt nicht nach 2025 aus, sondern eher nach 2005 oder nach 1995. Es ist eine Plastikschlacht, das Spiel. Ne? Könnte man ja auch nochmal jetzt kritisieren. Das hätte man vielleicht auch mit Holzklötzen lösen können, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon, irgendwie. Also, die Schachtel ist halt voll mit Plastikteilen. Muss man halt mit sich selber ausmachen, ob man das gut findet. Ne? In der heutigen Zeit. Das stößt halt auch nochmal zu diesem, ich will jetzt nicht sagen altmodischen, aber ein bisschen antiquiert ist ja noch älter. Aber zu diesem angestaubten Daherkommen, ne? Du hast voll viel Plastik drin, die Steine sehen halt aus wie 95. Aber trotzdem fand ich es halt von den Regeln sehr eingängig und spaßmachend.
Sonja? Mir ging es ganz ähnlich. Also ich habe es ja beim Pegasus Pressetag das erste Mal gespielt und auch gesehen. Und als ich es so gesehen habe, dachte ich auch gleich so, oh, da hatte ich diese 2000er oder 90er Vibes, wo ich mir dachte, ah, so ein Spiel da irgendwie auf einem gemeinsamen Plan, irgendwelche Klötzchen aufeinander stapeln, ah, das kennt man doch alles. Dann habe ich es aber gespielt und ich fand, da waren echt coole Entscheidungen. Mhm. Auch gerade, es gibt ja zum Beispiel auch so ein paar Sackkassen, also wo dann das Ende ist und es gibt halt nur eine Verbindung zu einem anderen Feld. Die kann man schon auch geschickt nutzen, um eben auch sich Gebäude zu sichern, dass ich da am Ende das Dach ganz oben drauf habe für diese Wertung bei Spielende. Und ich finde es auch einfach cool, dass mit jedem Klötzchen, was du platzierst, musst du ja auch alle angrenzenden Gebäude erhöhen. Und damit öffnest du ja immer Optionen auch für nachfolgende Spieler. Das geht ja gar nicht anders.
Ja, bei den Sackgassen ist halt so, die haben halt nur einen Zugang. Das heißt, dieses Gebäude, was du auf die Sackgasse draufstellst, geht halt nur eins hoch. Da ist dann so die Überlegung, okay, setze ich mein Dach jetzt auf das Einzergebäude, dann gehe ich aber auf der Leiste nur einen Schritt oder setze ich es vielleicht doch lieber eher auf das angrenzende Vierer. Das sind so diese Entscheidungen, die man halt treffen muss. Aber ich fand das, wie gesagt, sehr cool. Hab das halt mit der Family gespielt. Auch der Neunjährige ist damit super, super zurechtgekommen. Die Große hat sogar gesagt, das hat ihr jetzt richtig gut gefallen. Also, wir sind hier im Familienspielbereich, ne?
Ja, ganz klar.
Und ja, vielleicht. Und jetzt ist halt die Frage so, der Cities von Kosmos und jetzt das Tower Up. Ich finde, ich würde sogar eher sagen, hier finde ich es noch spannender, weil du halt diesen gemeinsamen Spielplan hast. Bei dem Cities von Kosmos hast du ja, du puzzelst für dich alleine, draftest dir deine eigenen.
Ja, aber ich mag dieses Drafting, dass du halt aus jeder Reihe was nehmen musst, ja. Du von jeder Option eine wählen musst und entscheiden musst, was ist dir wichtiger, was nimmst du zuerst, wo sagst du, es ist mir egal, was ich am Ende bekomme. Ja, aber ich denke, das ist eine Diskussion, die wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal führen.
Ja, vielleicht ist auch einfach dieser Vergleich einfach auch Käse, ich weiß es nicht. Also, die sind schon ähnlich in Bereichen, aber halt, ne, wie du sagtest, das Drafting ist halt bei dem Kosmos-Titel halt auch sehr spannend. Das heißt hier ja nicht. Hier hast du nur, wo baue ich
hin? Genau,
hier
hast du aber das, was ich baue, öffnet auch wieder Optionen für andere zum Bauen.
Ja.
Und alles, was ich höher baue, wenn da noch eine Verbindung zu ist, kann auch andere gut nach vorne pushen. Es ist beides reizvoll auf seine Art.
Ja, da bin ich bei dir. Also hat mich doch überrascht. Ich hatte es jetzt auch erst liegen lassen, so zu essen, ne? Wie du sagtest, Pegasus Presse. Aber es hatte doch jetzt relativ gute Presse überall auch bekommen. Das sollte man, glaube ich, nicht ganz liegen lassen, das Spiel.
Ich bin noch gespannt. Ich will das noch mit verschiedenen Spielerzahlen ausprobieren, weil ich habe mal gelesen, dass zu dritt das der weitläufigste Plan sein soll. Mhm. Du hast ja eine Vor- und eine Rückseite und zu zweit spielt man, glaube ich, nur auf so einem halb so großen Gebiet.
Ja.
Dadurch ist es dann relativ eng. Zu viert spielt man, glaube ich, auf dem gleichen Gebiet wie zu dritt. Dadurch ist es natürlich mit vier Personen dann wieder enger und ein bisschen gedrängter als nur zu dritt.
Genau, wir haben es nur mit zu viert gespielt und Genau, wenn man zu zweit spielt, dann klappt man den Spielplan zur Hälfte zu und dann hat man auf der Rückseite einen anderen Spielplan. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Also Daumen hoch dafür. Wie gesagt, lasst euch da vom Aussehen vielleicht nicht ganz so täuschen wie ich. das war Tower Up. Bei Pegasus ist das. Designer ist Frank Crittin, Grégoire Laguey und Sébastien Prochon. Ist auch lustig, also wenn man auf Boardgame-Geek-Wertungen oder sowas, kann man halten, was man will, aber die beiden Spiele liegen auch in der Boardgame-Geek-Wertung sehr nah beieinander. Ist auch sehr spannend. Aber schönes Familienspiel. Und man macht halt am Ende doch wieder immer nochmal ein Foto. Ne? Das ist wieder so ein Spiel, wo du am Ende einfach ein Foto machst. Von der Landschaft. Oder Stadtschaft.
Genau, also dazu führt ja auch, dass, obwohl es eigentlich völlig irrelevant ist für das Spiel, also es gibt ja vier verschiedene Farben, diese Dächer, aber die haben ja nicht nur verschiedene Farben, die haben auch unterschiedliche Ausprägungen, also die sehen alle ein bisschen anders geformt aus. Und wie du sagst, so dieses Aha-Erlebnis so, auf das Dach kann ich jetzt wieder einen Klotz draufsetzen? Wie soll das funktionieren? Ah, das funktioniert, okay, cool.
Ja, ja, das haben sie schon ganz cool gelöst und ne, wie ich sagte, bei manchen, bei vielen Stadtbauspielen ist immer, wenn man ein Dach oben drauf setzt, ist das Gebäude beendet. Ja, hier nicht. Da muss man vielleicht mal ein bisschen den Kopf drumherum kriegen. Aber das, wie gesagt, ich finde, das sieht dann ganz cool aus. Da hast du halt so einen braunen Tower, wo dann halt so zwei Streifen Farbe drin sind. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ja. Lob für Tower Up. Hast du noch was Lobendes dabei?
Ja, und zwar hatte ich ja gerade gesagt, Tower Up habe ich noch nicht zu zweit gespielt. Dafür ein anderes Spiel, was sich nur zu zweit spielen lässt. Ist aber erst noch ein Ersteindruck. Ich habe erst zwei Partien hinter mir. Und zwar von Rival Cities, Altona gegen Hamburg. Das neue Zwei-Personen-Spiel von Deep Print Games. Und Spieler spielen gegeneinander um die Vorherrschaft von Hamburg oder Altona. Und dafür gibt es einen gemeinsamen Spielplan. Das ist quasi so ein Rundlauf. Und da hat man verschiedene Aktionskarten, die ausliegen. Und es gibt einen gemeinsamen Marker, der voranschreitet. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich dran bin, kann ich diesen Marker ein oder zwei Felder weiter für umsonst versetzen. Ich kann ihn auch weiter versetzen. Dann kostet der dritte oder vierte Schritt mich eine Ressource. Und ein fünfter oder weitere Schritte würden mich dann jeweils zwei Ressourcen kosten. Und da ist halt immer die Überlegung, okay, wenn ich jetzt das Feld nutze, dann hat der Gegenspieler dann zwei weitere Optionen für umsonst. Kann ich ihm das lassen oder gehe ich lieber einen Schritt weiter, damit er die Option eben nicht mehr hat? Und es gibt gleich mehrere Siegbedingungen. Und zwar gibt es vier verschiedene Weisen, einen Sofortsieg zu erlangen. Und zwar habe ich die Möglichkeit, Schiffe zu erlangen. Dafür muss ich wieder Ressourcen ausgeben. Also ich habe vier verschiedene Ressourcen in diesem Spiel. Und auf den Aktionsfeldern habe ich eben so Dinge wie, ich kann Ressourcen produzieren. Da habe ich so Produktionsmarker. In der Regel ist es so, dass mir das Aktionsfeld eine Ressource dieser Art gibt und ich kann beliebig viele Produktionsmarker umdrehen, also verwenden und dann zusätzlich produzieren. Oder ich kann eben so ein Schiff erwerben gegen Bezahlung von Ressourcen. Schiffe können sofort Aktion oder sofort Belohnung haben, aber auch dauerhafte Effekte oder Effekte beim Auffrischen. Denn wenn einmal der Marker um diesen ganzen Spielplan rumgelaufen ist, dann gibt es so eine Auffrischphase oder so eine Phase, wo dann eben von bestimmten Kartenarten neue hinzukommen. Und fangen wir mal mit den Sofortsiegen an. Also zum einen sind es Schiffe, also sobald ein Spieler drei Schiffe mehr gebaut hat als der andere Spieler, hat er sofort gewonnen. Es gibt Prozesse, in die man sich einbringen kann. Auch das kostet Ressourcen. Ich bekomme aber sofort, wenn ich mich in so einen Prozess einbringe, auch eine Belohnung für die Ressourcen, die ich ausgebe. Und dann wird so ein kleines Klötzchen verschoben in die eine oder in die andere Richtung. Und in dieser Auffrischphase wird immer der vorderste Prozess ausgewertet. Und wenn man da Wert von zwei oder mehr da investiert hat, dabei muss man bedenken, also es kann halt auch immer wieder hin zurückgehen. Also ich kann den Marker zwei Felder zu mir ziehen, dann der Gegenspieler zieht ihn wieder zwei zu sich. Also kann es auch sein, dass er bei dieser Auswertung auf null steht, dann wird er einfach abgelegt, passiert nichts. Wenn er auf einer Seite bei 1 steht, dann gibt es einen kleinen Siegpunktmarker, aber man muss ihn schon zwei oder mehr Felder auf seiner Seite haben, um den Prozess zu gewinnen. Sobald man drei Prozesse gewinnen hat, hat man auch sofort gewonnen. Dann gibt es Bündniskarten, da gibt es auch bestimmte Aktionsfelder, die einem Bündnis einbringen. Bündnisse bringen so dauerhafte Effekte, aber sobald dieser Marker einmal rund ist, in dieser Auffrischphase, muss ich mein Bündnis bezahlen. Wenn ich das nicht kann, muss ich es ablegen. Sobald jemand alle vier Bündnisse erlangt hat, gibt es auch einen Sofortsieg. Es ist aber auch möglich, wenn ich ein neues Bündnis eingehe, dass ich noch zusätzlich was abgebe, um das Bündnis von einem anderen Mitspieler zu nehmen. Und es gibt so eine Ansehensleiste, die mir entweder in Richtung Altona oder in Richtung Hamburg geht, die auch dann häufig hin und her gehen kann. Die aber zum einen bringt sie Ressourcen ein in dieser Auffrischphase, wenn es weit auf einer Seite ist. Und ja, so passiert halt eine Menge. Und man kann über verschiedene Wege gewinnen. Man muss aber auch immer so ein bisschen die anderen Optionen beachten. Das heißt, wenn ich sage, okay, Schiffe sind mir egal, ich möchte jetzt irgendwie auf Prozesse gehen, muss ich trotzdem darauf achten, weil sobald der Gegenspieler drei Schiffe mehr hat als ich und wenn ich keine Schiffe baue, sind das halt einfach nur drei Schiffe, hat er gewonnen. Oder man kann ihn anfangs einen Prozess gewinnen lassen, also sowas in der ersten Partie, ich einen Prozess gewinnen lassen. Und beim zweiten Prozess dachte ich schon, oh verdammt, jetzt muss ich aufpassen, sobald er einen dritten Prozess gewinnt. Also das heißt, ich kann Prozesse gar nicht komplett links liegen lassen, ich muss mich da auch einbringen. Und das gefällt mir so, dass ich halt wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten habe, den Sieg zu erlangen, aber trotzdem auch immer alle Optionen irgendwie beachten muss, um zu schauen, dass mir der Gegenspieler nicht zuvorkommt.
Das klingt für mich so ein bisschen wie bei dem Seven Wonders Duell, wo du sagst so, okay, der kann jetzt beim Militär ein bisschen vorwärts gehen, aber ja, zu weit darf er aber auch nicht gehen. Also da hast du ja auch bei Seven Wonders diese verschiedenen Siegbedingungen.
Genau, und also von den Siegbedingungen her ist es nur, dass was passiert, ist halt ganz anders. Aber die Aktionen selber, wie ich schon sagte, sind halt wirklich relativ einfach. Es gibt dann noch eine Unterscheidung, es gibt so Standardaktionsfelder. Die werden zu Beginn verteilt, die sind dann immer gleich für die ganze Partie. Und es gibt noch so besondere Karten. Davon liegen, ich glaube, vier pro Runde aus. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, wenn ich vorgezogen bin, ich kann entweder die Aktion des Feldes nutzen, egal was für eine Aktion es ist. Ich kann auch so eine spezielle Aktionskarte auf die Hand nehmen und keine Aktion in dieser Runde ausführen. Wenn ich aber einen Brief, das ist eine von diesen Zusatzressourcen, die es gibt, kann ich einen Brief abgeben, kann ich beide Aktionen machen, also die von dem Feld und von einer Karte, die ich von der Hand ausspiele. Mhm. Und auch darüber kann man so ein bisschen, es geht halt viel um Timing. Also ich muss zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Ressourcen zur Hand haben, damit ich irgendwelche Aktionen auslösen kann. Und es ist sehr variabel, dadurch, dass halt immer nur eine gewisse Anzahl Schiffe, eine gewisse Anzahl Prozesse da sind. Die Prozesskarten geben zum Beispiel vor, was für Ressourcen brauche ich. Wenn ich da zum Beispiel Leder ausgebe, kriege ich dafür ein Möbelstück, muss mir dann auch überlegen, wie kann ich da geschickt meine Ressourcen hantieren, um irgendwie diese Sofortsiege zu erreichen. Was auch möglich sein soll, also es kann sein, dass es keinen Sofortsieg gibt, sondern dass irgendwann Karten ausgehen oder irgendwelche Marker ausgehen. Dann kommt es auf Siegpunkte an, die man auch sammeln kann. Und ja, bisher war es bei uns mal so, dass es zum Sofortsieg gekommen ist, aber bisher auch, also einmal haben es die Schiffe entschieden, einmal das Ansehen. Das war die Partie, wo ich eigentlich dachte so, oh, die Prozesse werden es entscheiden, wenn ich jetzt hier nicht gegenhalte. Und plötzlich hatte ich dann das Ansehen auf meiner Seite. Also es kann auch ganz schnell gehen. Und ja, ich finde es sehr reizvoll und freue mich noch auf weitere Partien und zu entdecken, was es da noch für Möglichkeiten gibt, den Sieg zu erlangen.
Klingt aber halt nach viel, ne? Also nicht nach viel, aber viele Optionen, sagen wir es mal so.
Genau, viele Optionen, aber was ja auch schon sagte, das, was man macht, ist eigentlich total einfach. Also die Symbolik ist, denke ich, schnell verinnerlicht. Und dann muss man eben einfach schauen, ne, ich habe ne Schiff oder Prozess oder Ansehen oder Bündnis eingehen. Und häufig hat man bei den Karten auch, das sind so Oder-Felder, also ich kann entweder die Aktion oder die Aktion machen. Mhm. Dann kann man zum Beispiel ein Bündnis eingehen, das erlaubt einem, dass man beides machen darf. Oder man kann ein Schiff kaufen, was einem erlaubt, dass man Schiffe günstiger kaufen kann. Also auch da gibt es durch diese Zusatzeffekte, die man freispielen kann, verschiedene Möglichkeiten. Also ja, ich finde es sehr cool. Ich finde es auch, also natürlich ist es steht Kennerspiel drauf. Es ist auch ganz klar ein Kennerspiel. Es hat viele Optionen. Trotzdem finde ich die jetzt nicht irgendwie besonders komplex, sondern einfach die Möglichkeiten, Punkte zu erlangen oder auch dem Spielsieg näher zu kommen, weil es halt diese verschiedenen Arten des Sieges gibt und dass man eben auch keine vernachlässigen sollte. Sonst kann es ganz schnell vorbei sein und man denkt so, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, mir gefällt es sehr.
Ja, Matthias hat ja, das ist ein Deep Print Gamer, ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben. Er hat mir ganz hart gesagt, ich sollte das in Dortmund mal antesten. Er würde mal wissen wollen, wie ich das finde. Ich habe es verbammelt, das zu tun. Aber es ist eins im Zulauf und ich bin da jetzt tatsächlich neugierig drauf. Also das ist halt, Deep Print hat auch so ein Händchen für diese Zweierspiele, ne? Dieses Beer and Bread ist ja auch so ein Riesenerfolg eigentlich, ne?
No. Ja, ich werde es wie gesagt auch noch häufiger spielen. Rival City ist vom Autor Andreas Steding bei Deep Print Games und im Vertrieb bei Pegasus Spiele. So eine kleine quadratische Schachtel, so eine typische Zwei-Personen-Schachtel.
Ja, diese Zwei-Personen-Schachtel.
Und wie man es von Deep Print ja auch kennt, für Spielmaterial liegen extra so Pappschächtelchen bei. Es sieht alles ordentlich aus.
Gibt es noch eine Story irgendwie? Es gibt das basiert ja auf so einem realen Konflikt auch wieder, ne? So dieses.
Genau, das ist ja irgendwie das Fischerdorf Altona, was damals neben der großen Hansestadt Hamburg seine Anfänge nahm und immer größer wurde. Und irgendwann haben sie sich halt so ein bisschen, standen sie halt in Konkurrenz zueinander und haben dann lange Geschichte, bis am Ende dann eben Hamburg die Stadt geworden ist und Altona ein Stadtteil von Hamburg. Und deswegen ist ja auch so dieses, ne, Versuch Ansehen zu erlangen und das ist jetzt Hamburg, was das Ansehen am Ende gewinnt oder Altona. Und so steht man halt schon im direkten Konflikt und möchte einfach immer besser sein als die andere Stadt. Ja.
Gut. Ich hab noch eins dabei. In einer normalen, großen Schachtel. Also die normale, wie heißt die? F2, F1, Katan-Schachtel. Katan-Schachtel für uns. für uns Pöbel. Ist die Katan-Schachtel. Ein Spiel, was man wahrscheinlich immer am besten zu viert spielen sollte. Das geht gerade ja auch so ein bisschen jetzt durch die Presse, das Spiel Kauri. Sonja, hast du was von diesem Spiel gehört, außer was ich dir erzählt habe? ich bin ja immer noch so ein bisschen auf der Suche. Ich möchte halt gerne ein Spiel haben, was ein bisschen asymmetrisch ist, auf einer Karte spielt, Root ähnlich ist, aber Root ist mir zu viel. Also Root ist ja, das kann ich mit meiner Hausgruppe nicht spielen, ohne größeren Aufwand zu betreiben und das möchte ich glaube ich nicht und ich glaube die Gruppe auch nicht, weil bei Root ist es ja so, dass jeder Spieler ja sein eigenes Regelset hat und dass jeder sein eigenes Spiel lernen muss. Da gab es ja denn jetzt letztes Jahr im Herbst gab es ja das Spiel Ahoi, wo ich dachte, das ist ja auch von Leder Games gewesen, wo man immer sagte, ey, das ist Root Light, wo es halt irgendwie darum geht, irgendwie es gibt zwei Fraktionen, die sich bekriegen und es gibt zwei Schmuggler. Also es war schon auf dem richtigen Weg, aber leider hat das Spiel uns nicht so richtig begeistert. So, wir haben das gespielt, von den Regeln war es okay, aber ja, es war irgendwie, der Funke ist nicht übergesprungen. Und dann tauchte irgendwann mal dieses Spiel Kauri auf. Ich glaube, ich habe es erst beim Ben gesehen vom Brettspielblog, wenn ich mich nicht irre.
Da habe ich es auch entdeckt.
Mhm.
Aber es ist, glaube ich, auch in der Aktion Hoher Spielwert irgendwie aktuell oder vor kurzem gewesen.
Genau, ich habe das Gefühl, das Spiel kriegt gerade so ein bisschen Traktion. Also es ist. Das ist ja von einem, auf Deutsch, von einem Verlag, den ich auch nicht kenne. Moment, jetzt suche ich gerade den Verlag.
Koala Games?
Koala Games, genau. Koala Games. Koala Spiele. So heißt es.
Oder Koala Schwiele.
Und auf Französisch ist es von Debacle Jeu. Ist mir auch irgendwie unbekannt. Sagt mir jetzt auch nichts.
Nee, also, habe ich auch noch nicht gehört.
Scheinen jetzt irgendwie, und der Autor ist Charles Couronnant, der mir jetzt auch so noch nichts gesagt hat. Also das ist jetzt so, okay, dieses Spiel, ich habe es beim Ben irgendwie kurz gesehen. Er sagte halt irgendwie was von wegen so ein bisschen Root Light. Und da gingen dann meine Alarmglocken wieder auf. Dann habe ich es halt einfach blind bestellt. Ich habe es dann, kriegst du halt ganz normal, eine deutsche Version. Und worum geht's denn im Spiel? Ich habe ja gesagt, man sollte es wahrscheinlich immer am besten zu viert spielen. Denn es ist ein Spiel mit vier Fraktionen, in dem es darum geht, dass ihr nach Neuseeland verfrachtet werdet. Oder, naja, es spielt in Neuseeland auf einer neuseeländischen Insel, ich glaube der Nordinsel. Und jeder spielt eine von den Fraktionen. Einer spielt die Fraktion der Kiwis. Die Kiwis sind in Neuseeland vorhanden und du hast halt eine Karte mit verschiedenen Bereichen und in jedem Bereich wohnt ein Kiwi. Ganz einfach. Die Kiwis möchten einfach nur irgendwie überleben. Dann gibt es, naja, das Spiel beginnt, glaube ich, thematisch, ich suche hier gerade nochmal ein Bild, 1800, also die Engländer, es beginnt halt damit, dass die Engländer auf die Insel kommen und einer spielt die Fraktion der Engländer. Die Engländer möchten zuerst einmal die überall auf der Insel stehenden Kauribäume fällen. In jedem Gebiet steht neben den Kiwis noch ein Baum. Diese Kiwis und die Bäume haben noch eine Verwandtheit oder eine Verbundenheit, aber der Engländer möchte erstmal die Bäume umfällen. Denn der Engländer bekommt für jeden Baum, den er fällt, bei Spielende einen Punkt. Sternchen, merkt euch, der Rest kommt gleich später. Dann gibt es noch, der Engländer hat leider so ein paar Possums mit im Gepäck. Keine Opossums, da mussten wir jetzt auch erstmal nochmal recherchieren. Opossums sind eher in Australien beheimatet, oder? Oh Gott, ich hoffe, es ist richtig. Und Possums sind irgendwie in Neuseeland. Der schleppt die halt ein. Die Possums, möchten sich über diese Insel ausbreiten. Denn der Possum-Spieler bekommt am Ende so viele Punkte, wie viele Possums er auf der Insel hat. Diese Possums haben halt die dumme Eigenschaft, dass sie die Bäume auch mit auffressen. Das heißt, die stehen auch schon ein bisschen im Konflikt mit den Engländern. Und dann gibt es noch die Maori. Das ist halt so, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie bei, wenn ihr Root kennt, das ist so der Vagabund, der ausgleichende Charakter, der möchte halt eigentlich seine Tempel irgendwie so ein bisschen errichten, mit den Engländern auch ein bisschen interagieren, möchte auch Kiwis irgendwie fangen oder Possums, also der kann halt so ein bisschen, wenn man sieht irgendwie, der läuft halt gerade weg punktemäßig, dann kann man halt mit dem Maori-Spieler auch den Kiwi oder den Possum-Spieler so ein bisschen in die Schranken weisen. Und das sind halt so diese Konflikte, die jetzt auf diesem Spiel passieren. Und wie funktioniert jetzt der Mechanismus? Der Mechanismus ist eigentlich mehr oder weniger für alle gleich. Jeder hat ein Deck von Karten. Dieses Deck von Karten, du hast immer drei Karten auf der Hand. Da wählst du halt zwei von aus. Eine Karte für die Initiative und eine Karte für den Effekt. Auf den Karten sind halt verschiedene Effekte drauf, die sind halt für jede Fraktion unterschiedlich, ist aber total gut gelöst, weil jeder Spieler kriegt noch so ein Beiblatt, so ein Beiheft, wo diese ganzen Effekte drin erklärt sind. Das ist total gut. Also das ist wirklich, da muss halt, bleiben auch keine Fragen offen, das ist wirklich gut. Und dann hast du halt Effekte. Entweder hast du einen einfachen Effekt oder du hast Und-Effekte oder du hast Oder-Effekte und dann spielst du halt einfach dein Deck durch. Das, wie gesagt, du wählst zwei aus, eine für die Initiative, dann für die Effekt, dann wird halt geguckt, wer hat die niedrigste Initiative, der fängt an und so weiter. Hat man alle schon mal gehört, aber funktioniert wirklich sehr gut. Wenn man das Deck durch hat, wandert der Zeitmarker wandert vorwärts, denn wir spielen über fünf Runden, das heißt, wir spielen diese Decks fünfmal durch. Dann gibt es halt diesen Zeitmarker, der sagt halt einfach, wie viele, in welcher Phase befinden wir uns. Und es gibt halt einen Gewissensmarker der Engländer. Die Engländer sind am Anfang halt diese Holzbauern, also oder Holzfäller. Die fällen halt diese Bäume. Und wenn ein Kiwi am Ende der Runde ohne Baum dasteht, stirbt der Kiwi. Das heißt, ne, Kiwis und Engländer stehen im Konflikt und es sind alle irgendwie immer so verzahnt miteinander, aber halt auch nicht super ganz krass, sondern man weiß eigentlich schon immer, was hier so los ist. Aber der Witz ist halt bei den Engländern, die entdecken halt, die können halt auf so einer Laufleiste ihr Ranger-Dasein oder ihr Gewissen entdecken. Und dann werden die halt von Holzfällern, werden die dann halt zu Possumjägern. Das passiert meistens so am letzten Drittel des Spiels. Also die ne, fällen dann keine Bäume mehr, sondern die versuchen dann die Possum zu jagen und die Kiwis zu schützen so ein bisschen. Ja, die Kiwis schützen sie eigentlich selber. Aber das ist dann halt, da sind die Effekte der Karten abhängig von der Position, wo sich halt das Gewissen der Engländer gerade befindet. Das heißt, diese eine Karte kann jetzt am Anfang das sein, im späteren Verlauf aber was ganz anderes. Und das kann halt zum Beispiel der Kiwi-Spieler auch. Der hat halt manchmal auch Karten, die sich dann auf den Zustand des Engländers beziehen und so weiter. Und der Maori kann mit den Engländern, also ihr versteht, was ich meine, aber es ist halt, der Kernmechanismus ist halt erstmal simpel. Und dann ist es halt wichtig, wie spiele ich meine Karten am schlausten an? Denn in jedem Deck gibt es halt auch eine Karte, die dich halt deine Fraktion so ein bisschen entwickeln lässt. Also du hast so dein Tableau vor dir liegen, da gibt es dann so Features, die du halt kriegen kannst. Oder dass der Possum-Spieler sich noch mehr verbreiten kann oder noch mehr vermehren. Oder der Engländer, was hatte der denn? Irgendwelche Gebiete kann der abriegeln mit irgendwie Gift oder sowas. Und verschiedene Sachen, die da halt passieren. Und das aber halt alles auf einem sehr leichten Level, was sehr angenehm ist. Und das Spiel ist halt auch in, wie sagt man das so schön, in einer guten Stunde runtergespielt. Ich hasse diesen Begriff. Also es geht halt unglaublich schnell und du denkst dir so ab der Hälfte des Spiels so, scheiße, gefühlt habe ich hier noch gar nichts erreicht. Also man hat auch am Ende nicht viele Punkte. Man hat halt, ich glaube, wir waren immer so bei 15 Punkten irgendwie bei den Gewinnern. Und das Schöne ist auch, diese ganzen Informationen sind halt offen. Beim Kiwi-Spieler kannst du abzählen, wie viele Kiwis hat der auf der Insel. Ach so, wir reden übrigens vom Vogel, ne? Nicht von der Frucht. Ich hoffe, das war, habe ich gar nicht gesagt. Aber nein, du kannst immer zählen, okay, hier sind 10 Kiwis, der hat jetzt 10 Punkte. Okay, hier sind noch 9 Possums. Okay, so wie viel Bäume hat der andere auf dem Tableau? Und das ist, diese ganzen Informationen sind offen und das hilft dem Spiel. Und ich finde das richtig, richtig gut. Und das ist genau das, was ich so gesucht habe. So ein asymmetrisches Spiel, aber halt auf einem leichten Level. Aber ohne, dass es banal ist. Ne? Am Anfang denkst du dir so, wie muss ich hier, also ich habe Maori, wir haben es halt ein paar Mal gespielt, aber wir haben immer die gleiche Fraktion. Bei Maori ist es halt unglaublich wichtig, wo stehst du auf dieser Insel? Da ist dein Positionsspiel sehr wichtig. Beim Engländer auch, aber da musst du noch ein bisschen Logistik, Straßen hin, egal. Das ist jetzt, glaube ich, geht zu sehr in die Tiefe. Und das Spiel sieht unglaublich, also ne, so hässlich wie das Tower-Up war, so schön ist halt das Kauri. Du hast halt so eine schön bunte Insel, du hast große Holzteile, die du halt auf dieser ganzen Insel erstmal hinstellst und dann werden die halt weniger oder es werden halt wieder mehr an manchen Stellen. Das ist so schön, tatsächlich. Ganz große Empfehlung. Also wer irgendwie sowas sucht, wem Root halt zu viel ist oder für seine Spielgruppe zu viel ist, aber der ist so ein ähnliches Spielgefühl. Ne? Also dieser Vergleich ist halt immer ein bisschen schwierig, aber so ein Spiel, wo jeder so ein bisschen was anderes, ein anderes Game hat, sucht, der ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Also wirklich Überraschung. Meine Frühjahrsüberraschung.
Ja, cool.
Ist das was für dich? Für dich ist das, glaube ich, auch was. Klar.
Also ich finde es schon reizvoll. Ich habe eher das Problem, das ist ja ein Spiel, wie du selbst sagst, das idealerweise zu viert. Da habe ich gerade eher Probleme, häufig zu viert zusammenzukommen.
Genau, wenn du zu dritt spielst, wird zum Beispiel der Maori-Spieler weggelassen. Wenn du zu zweit spielst, gibt es, glaube ich, einen Dummy-Engländer-Spieler, wenn ich mich nicht irre. Aber ich.
Ah, Dummy-Spieler ist ja schon, von vornherein eher so. Oh.
Also zu dritt würde ich es mir wahrscheinlich noch gefallen lassen, aber ich glaube, das Spiel ist am besten zu viert. Glaube ich.
Ja, aber es klingt auf jeden Fall interessant. Ja, optisch finde ich, ist es Geschmackssache. Also mir persönlich gefällt es. Ich mag es auch, wenn es so bunt ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, als andere sagen so, ich habe da einfach nur einen Spielplan, da ist alles bunt, da sind große bunte Figuren drauf. Ich weiß nicht, ob das für jeden was ist.
Ja, sie sind schon sehr groß und sehr, ne, also du hast diese gelben Kiwis, du hast die grünen Bäume, du hast die lila Possums, du hast die blauen Maori. Okay, Maori hat nur einen Spieler, die Engländer auch nur ein oder zwei. Die sind knallrot, also es ist aber gut lesbar, also ja, es ist
poppig. Und ich finde, es passt dann auch zu dem, wie du sagtest, dass es gar nicht so anspruchsvoll ist, sondern eher ein zugänglicheres Spiel dieser Art und Weise, also jetzt verglichen mit einem Root zum Beispiel. Hm. Ich finde, dazu passt die Optik dann.
Ja, ja, klar.
Dass eher sowas ja, zugänglicheres ist für jedermann.
Und du kannst dann einfach sagen, ey, du kannst die süßen Kiwis spielen. Das Problem ist nur, das war dann halt bei uns, ich sage, Anja wollte denn die Kiwis spielen, weil sie die so niedlich fand. Ich sage, Anja, als Kiwi-Spieler kriegst du halt die ganze Zeit auf die Fresse. Ne, du startest halt mit deinen 20 Punkten oder weiß nicht, wie viele Gebiete es sind und es werden halt weniger. Du kriegst da halt die ganze Zeit auf die Fresse. Das kann halt frustrierend sein. Klar, dann spielst du halt einen anderen, spielst die Possums, die sind denn eher so sie sind eher positiv besetzt, weil du dich halt ausbreitest. Also so, aber für so ein Ökosystem ist das natürlich ja auch nicht geil. Aber ne, so als Kiwi-Spieler musst du halt wirklich mit Frust und das, oh, da ist ein Baum weg, der Kiwi stirbt jetzt. Ja, da, mit dem Frust musst du halt klarkommen.
Ja, da bin ich auch gar nicht so sicher, ob ich da so gut mit klarkäme. aber grundsätzlich vom Spiel finde ich es interessant. Aber ich denke, das wäre auch ein Spiel, wo ich dann wirklich Bock hätte, jede Fraktion mal kennenzulernen. Und da denke ich mir dann wieder so, wenn ich überlege, was ich noch alles hier habe, was ich alles gerne rezensieren möchte, wird das wahrscheinlich nicht so häufig auf den Tisch kommen. Gerade, weil man eben auch genau 4 Personen braucht. Mhm.
Ja.
Schade, aber vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit.
Wir hatten jetzt so, dass die Possums irgendwie gefühlt immer ziemlich auf den Sack gekriegt haben. Wir werden jetzt diese Fraktionen nochmal durchtauschen. Weil ich möchte mal die Possums spielen und gucken, ob man da wirklich damit. Also, es wird schon irgendwo gebalanced sein, nehme ich an. Aber ich glaube, die sind auch unterschiedlich schwer zu spielen. Die sind alle. Also, der Engländer muss sich auch echt lang machen, damit er diese Bäume erstmal runterkriegt. Und diese Kiwi- und Possum-Spieler können auch diese Gewissensleiste der Engländer beeinflussen. Das heißt, die hängen dann auch noch so zusammen. Wenn der Possum-Spieler halt massiv darauf geht, dass der nicht wandert, dann passiert das auch erst später im Spiel. Es passiert immer wahrscheinlich, dass der Engländer zu einem Ranger wird, also in die grüne Zone kommt, weil über den Periodenwechsel heißt das, wandert dieser Marker automatisch immer 2 nach oben. Das heißt, aber ich glaube, die Spieler können das halt forcieren oder behindern, dass der halt, wie schnell der sich bewegt. Ich glaube, ganz verhindern können sie es nicht, weil dann würde die Mechanik irgendwie ein bisschen witzlos sein, aber ja. Es steckt da, glaube ich, schon genug drinne für so ein Spiel und das trifft, für mich ist es in so einem Sweet Spot tatsächlich. Das Ahoy war schon so ein bisschen, ja, da fanden wir das Spiel nicht ganz so gut. Hier ist das schon irgendwie cooler gewesen. Also von mir wirklich Daumen hoch. Für diese Frühjahrsüberraschung. Jetzt möchte ich die Daten nochmal haben, ne? Kauri, ja, wie gesagt, Koala-Spiele. Muss ich mal rausfinden, die machen, wer da.
Ja, das scheint ein ganz neuer Verlag zu sein, die das auch, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal als Hobby machen, das aber gerne Vollzeit machen wollen.
Vielleicht sollten wir mal sprechen.
Und da gibt es ja mittlerweile relativ viele Verlage, die einfach so sagen, ey, wir haben ja irgendwie Spiele entdeckt, wir wollen die unbedingt nach Deutschland bringen und das scheint hier auch wieder so der Startpunkt gewesen zu sein.
Ja, das ist ja das, was ich auch vor ein paar Wochen mal sagte, so ey, wir haben im Moment so geile Verlage halt auch frische, neue Verlage, die irgendwie auch irgendwelche kleinen Spiele vielleicht mal nach Deutschland oder überhaupt realisieren können. Weiß nicht, ob das vor 15 Jahren so rausgekommen wäre, weiß ich nicht. Also es hätte jetzt auch bei Pegasus oder bei Cosmos rauskommen können. Also so die Qualität, finde ich, hat es.
Na gut, aber du musst da, glaube ich, dann erstmal
deine Connection
Schritt
haben,
in die Tür kriegen.
Genau.
Und, genau.
Genau, also Kauri, schaut euch das mal an, wenn euch das irgendwie interessiert. Aber wie gesagt, zu viert ist, glaube ich, da wirklich am besten. Das ist halt so. Das ist halt bei uns nicht so das Thema, weil wir meistens zu viert sind. Aber das sollte man vielleicht wirklich im Hinterkopf behalten. Das ist ein guter Einwand. Gut, Sonja.
Dann denke ich, haben wir es für heute.
Ja, machen wir heute mal eine kürzere Sendung. Ne? Oder wir lassen einfach René irgendwie eine 20 Minuten WhatsApp-Sprachnachricht einsprechen und dann hänge ich die noch hinten dran. Nein.
Weiß ich nicht, er ist ja Urlaub und soll seine Zeit auch mit seiner Familie genießen.
Genau. Ich hoffe, er schwimmt nicht zu weit raus. Guti, also denkt nochmal an die Spiel des Jahres Geschichte. Schickt uns da eure WhatsApp-Sprachnachrichten an die 0170 544 4843. So rum?
Mhm.
Ich bin lernfähig. Gut, und ansonsten hören wir uns dann ganz normal nächste Woche wahrscheinlich wieder, ne?
Genau.
Alles klar.
Dann macht's gut.
Tschüssi.
Tschüss.